Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema, jetzt die christliche Wassertaufe, und zwar im Sinne von, die der Auferstandene gegeben hat. Ich hatte vorhin erwähnt, dass diese 12 Männer etwa in Apostelgeschichte 19, Vers 1 folgende, bei denen Paulus merkte, habt ihr den Heiligen Geist? Und sie sagen, wir haben noch gar nicht gehört, dass er angekommen ist. Dann fragt er ja nach der Taufe, was für eine Taufe habt ihr denn? Ja, auf das die Taufe des Johannes. Und wenn man sich das Matthäus-Evangelium anguckt und überlegt, wo die heilsgeschichtlich standen, sozusagen, welche Informationen hatten sie, die Taufe des Johannes hat man im Matthäus-Evangelium, hat man in Kapitel 3. Wenn man guckt, die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die hat man in Matthäus Kapitel 28. Wenn man sich überlegt, wer hat die eingesetzt, das ist der auferstandene Christus. Und wenn sie diese Taufe nicht kannten, die der auferstandene Christus eingesetzt hat und die dann von der Gemeinde praktiziert wurde, dann wissen sie natürlich auch nicht, was der auferstandene Christus ansonsten gelehrt hat, zum Beispiel die Bedeutung vom Kreuz. Das heißt, die standen heilsgeschichtlich tatsächlich mehr auf der Stufe von der Johannestaufe und nicht auf der Stufe des Evangeliums, wie es dann gepredigt wurde normalerweise. Deswegen sind die Leute, die 12 Männer in Apostelgeschichte 19, Vers 1 folgende, nicht ein Beispiel dafür, dass es Christen geben kann, die keine Geistestaufe haben. Denn ich denke, die Geistestaufe, also dass Jesus uns in den Heiligen Geist hineintaucht und tauft, das ist Anfangsgut. Ich denke, ich sehe das als Synonyme, die Anfangserfahrung. Also ob man jetzt Wiedergeburt sagt, da ist im Bild der Beginn des neuen Lebens. Wenn man Versiegelung im Heiligen Geist sagt, dann ist die Idee des Schutzes, dass der Geist, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, als ihr gläubig wurdet, als ihr das Evangelium hörtet und im Glauben angenommen hattet. Oder das Angeld des Heiligen Geistes, es ist immer dasselbe, es ist immer eine Anfangserfahrung. Wenn man sich überlegt, wie die dauernde Erfahrung beschrieben wird, dann muss man andere Begriffe benutzen, wie etwa erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das geschieht öfters. Das kann öfters geschehen. Dass die Erfüllung im Heiligen Geist, je nachdem wie das Verb formuliert ist, ist ein für die Erfüllung für diesen Augenblick. Also zum Beispiel vor Gericht, da wird dann in der Apostelgeschichte Aorist benutzt. Also derjenige, der am meisten über die Fülle des Geistes mit Worten redet im Neuen Testament, ist Lukas. Im Evangelium und in der Apostelgeschichte. Von allen anderen Autoren gibt es nur einen Autoren, der das noch macht. Das ist Paulus in Epheser 5, Vers 18. Also das ist fast ausschließlich Lukas, der das so redet. Und wenn man ihn anhört und guckt, merkt man, dass er voraussetzt, dass man für einen bestimmten Augenblick erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist. Etwa du bist Petrus, du stehst vor Gericht, du brauchst Weisheit und Gott gibt dir die Weisheit, erfüllt dich mit dem Geist. Oder dass jemand erfüllt wird mit dem Geist, um eine besondere Botschaft weiterzusagen, nicht nur vor Gericht, sondern auch sonst. Oder sie beten um Freimut, dass Gott ihnen in der Verfolgungssituation hilft und dann erbebt die Städte und alle würden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das wird oft im Aorist formuliert, im Griechischen, und ist eine Erfüllung für den bestimmten Zustand. Und dann gibt es Leute, die ständig des Heiligen Geistes voll waren. Das sind wenige. Das ist Jesus in Lukas 4, Vers 1, das ist Barnabas in Apostelgeschichte 11 und das ist Stephanus und die 6 Almosenpfleger in Kapitel 6 in Apostelgeschichte. Da merkt man dann, das sind Leute, da ist das beständig so. Und dann gibt's Leute wie Epheser 5, 18, besauft euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes, besauft euch nicht mit Wein, daran Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und das ist der Imperativ, der dort benutzt worden ist, ist im Präsensstamm im Griechischen, das bedeutet immer wieder. So wie man Wein immer wieder trinkt, wenn man sich besaufen will, das ist natürlich abgelehnt von Paulus, so muss man immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und den Begriff sollten wir benutzen, um Leute zu ermutigen, dass sie in der Nähe Gottes leben und erfüllt mit dem Heiligen Geist leben. Nicht weniger den Begriff Geistestaufe, weil das, glaube ich, ist der Anfang, sondern eben den anderen. Jetzt zur christlichen Wassertaufe. Es ist eine endzeitliche Taufe. 1. Petrus 3, 20. Ist interessant. 1. Petrus 3, 20 bis 22. Da heißt es, ich lese mal Vers 18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs. Als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Ich gehe jetzt nicht auf einzelne schwierige Fragen in diesem Text ein, zum Beispiel auch das Predigen von Geist im Gefängnis oder so, sondern auf den Kerngedanken. Er vergleicht die Zeit Noahs und der Sintflut und dass wenige 8 Leute gerettet wurden dort durch die Arche, durch das Wassergericht hindurch in die neue Welt mit der Taufe, der christlichen Taufe. Und habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber, warum der Heilige Geist, als Jesus sich taufen ließ, auf ihm herunterkam in Gestalt einer Taube?
Wie bei der Arche, die da so eine Insel, also eine Landemöglichkeit
hat. Ja, das ist in Matthäus 3, 16 und 17. Das lese ich gerade mal. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, welchen Vogel hat der Noah zuerst geschickt gehabt? Ein Raben. Der war so gut drauf mit dem Fliegen, der flog einfach immer hin und her. Dann hat er nachher eine Taube genommen und die Taube mehrfach eingesetzt und irgendwann war dann klar, okay, die Gerichtswasser hatten sich verlaufen auf Erden. Ich würde das beides kombinieren. 1. Petrus, auch 2. Petrus erwähnt die Sintflut. Also in dem Kopf von Petrus hat die Sintflut einen wichtigen Platz eingenommen. Und die Taufwasser, also die Sache in der Taufe, wenn einer sich taufen lässt, und die Sintflutwasser mit der Arche, das wird praktisch verglichen. Was Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 3 sagen will, ist, dass Christus als Gerechter für die Ungerechten gelitten hat und er will sie ermutigen in der Situation der Verfolgung, in der sie stehen, dass sie an Jesus festhalten und dass sie bereit sind, um des guten Willen, das sie als Christen tun, zu leiden. Und wenn sie wenige sind, weil viele gegen sie sind und das nicht mögen, dass sie so als Christen anders sind, dann sagt er, das ist sagen, in dem Sinn kein Problem, damals wurden nur 8 gerettet. Wenn das heute auch so ist, dass die euch ablehnen, ärgert euch nicht darüber, stoßt euch nicht daran, nimmt das wie eine Waffe in eure Hand, dass ihr bereit seid, für Christus notfalls auch zu sterben. Bewaffnet euch mit dem Sinn, dass ihr bereit seid, zu leiden für Christus und zu sterben. Auf dem Hintergrund von diesem großen Wechsel von der Sintflut. Da war die Masse der Menschheit ging verloren und Gott rettete 8. Und das ist jetzt die Bitte an Christus, die Bitte an Gott um gutes Gewissen. Wenn einer sich taufen lässt, dann stellt er sich praktisch auf die Seite von Jesus. Im Bild gesprochen geht er in die Arche. Und Gott hofft darauf, dass Gott ihn mit der Arche ans Ziel bringt in die neue Welt. Und bei der Taube wäre dann, denke ich auch, dass die Taube deswegen gewählt ist, dass quasi der Geist Gottes immer gewartet hat, wie der gute Noah sozusagen in der Arche, wann ist es soweit, dass die Zeit des Gerichts vorbei ist und wir in die neue Welt starten können. Und der Geist Gottes sozusagen sieht all die Leute, die sich da taufen lassen, das sind alles Sünder und das ist noch nicht der Augenblick. Und dann kommt eben der eine Sündlose, auf den er sich herablassen kann und auf ihm bleiben, wie Johannes sagte. Das Zeichen war, der Geist kommt herab und er bleibt auf ihm. Und ja, und ich denke, das ist deswegen ein passendes Bild. Bei der Apostelgeschichte 2 erscheinen ja Zungen wie von Feuer. Das heißt, da sind zwei Elemente im Bild drin. Das eine ist die Zunge, die werden gleich in fremden Sprachen reden. Und das hebt den Turmbau von Babel auf. Die Trennung der Menschheit in viele Völker, weil die geeinte Menschheit in Babel wollte den Himmel stürmen ohne Gott und gegen Gott. Und jetzt kommt der Same Abrahams, das ist Kapitel 11 war der Turmbau, Kapitel 12 kommt Abraham, durch den alle Geschlechter der Welt gesegnet werden und dann durch seinen Samen, Kapitel 22 in 1. Mose. Und jetzt ist praktisch die Zeit reif. Jetzt kommt in der Apostelgeschichte der Geist herab, in diesen Feuerzungen, der Geist Gottes wird die Kirche befähigen, alle Völker zu erreichen, alle Sprachen. Und wenn es ein Wunder braucht, und wenn es die Gabe der Sprachenrede braucht als Zeichen, er wird sie alle erreichen und damit ist schon zu Pfingsten sozusagen die komplette Menschheit im Blick. Und diese Menschheit sind mehr als 8 Leute, die in die Arche passen. Christus ist größer und die Ausgießung des Geistes auf Christus ist die Ausgießung in Matthäus 3 auf ihn in Gestalt einer Taube und derselbe Mann redet in 28, als gibt den Missionsbefehl, alle Völker jetzt zu Jüngern zu machen. Dazu will ich jetzt noch 2. Petrus 3 nehmen, weil er da auch das Element der Sintflut hat und weil da etwas deutlich wird. 2. Petrus 3. In 2. Petrus 1 hat er schon von der Sintflut gesprochen und in Kapitel 3 kommt er nochmal darauf zurück, bei den Spöttern. Diese Spötter, denn sie wollen nichts davon wissen, ich lese ab Vers 5, Kapitel 3, ab Vers 5, denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung erhalten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also das ist gut, dass man praktisch nicht nur Johannes sieht, der das gepredigt hat mit dem Feuer, mit dem unauslöschlichen Feuer, sondern dass man merkt, auch die Jünger des Johannes, die dann auch Jünger Jesu wurden und Apostel wurden, die haben diesen Blick. Die Taufe trennt praktisch zwei Welten. Wenn einer sich taufen lässt, sagt er Adieu zu dieser Welt und er geht innerlich schon quasi als Bürger des Himmelreiches, will er in die neue Welt rein. Und wenn ich mich taufen lasse mit Wasser, dann ist das die Idee, dass ich mich ein Stück weit auch von der Welt, von dem alten Leben abkehre und dem neuen zukehre. Also diese Idee der Endzeit, des Endes der alten Welt und des Beginns der neuen in Christus ist damit drin. Eine Taufe der Buße, das ist dasselbe wie bei Johannes. Das kann ich einfach benennen und das ist der Beleg hier. Eine Taufe zur Vergebung der Sünden, das wird auch hier in Apostelgeschichte 2 erwähnt, also das ist halt auch wichtig, wir Menschen brauchen oft was, sozusagen was man anfassen kann. Heilige Handlungen, wo man weiß, vorher, nachher. Und so können das auch praktisch Heiden oder andere, die sich bekehren und wissen, wie viel manche verbrechen ja richtig viel, also richtig schlimm, was dich auch verfolgen kann. wenn du an die Menschen denkst, die du geschädigt hast. Zum Beispiel bei Paulus war es so, er kannte die Familien, deren Eltern er getötet hat und wo die Kinder als Waisenkinder zurückblieben. Und er hat das nie vergessen. Er wusste, wie viele Menschenleben er auf dem Gewissen hat. Deswegen sagt er auch noch als Apostel, sagt er, ich bin nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Von allen Sündern bin ich der Schlimmste. Oder von allen Heiligen bin ich der Geringste. Das sind diese Zusammenhänge, er hat das nie vergessen. Und wenn einer dann angefochten wird, weil er daran erinnert wird, weil er Leuten von der Familie begegnet, wo er Leute ermordet hat, dann muss er sich irgendwo hinflüchten. Und das ist halt schön, die Idee, als ich getauft wurde, hat Gott alle diese Sünden abgewaschen. Das ist Vergangenheit. Das ist also hier in Apostelgeschichte 22, Vers 16, hat man das quasi als so eine Stelle. Natürlich ist der eigentliche Grund, dass Christus am Kreuz gestorben ist und so weiter. Ne? Aber das ist objektiv für alle Menschen. Wann wird mir das zugeeignet? Und das ist halt Teil vom Taufgeschehen, dass man sagen darf, wenn das geschehen ist, das ist alles da in dem Wasser zurückgeblieben. Er hat mich reingewaschen. Kapitel 22, Vers 16, da schildert er seine Bekehrung, Paulus, und dann sagt er Hananias nachher, der ihn besucht und zum Glauben führt und zur Gemeinde führt, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Das ist richtig so drastisch geschildert. Natürlich wusste Hananias und wusste auch Paulus, dass das Wasser eigentlich das nicht kann, aber das war es halt nicht allein. Denkt an Naaman. Naaman wollte zornig weggehen. Was soll ich mit dem Jordanwasser, ja? Ich kenne viel schönere Flüsse bei mir zu Hause. Aber weil Gott durch den Propheten ihn seinen Wunsch erfüllen wollte, dass er vom Aussatz gereinigt wird, hat Gott ihm gesagt, mach das. Wenn er weggegangen ist, wäre der krank geblieben. Und er hat es gemacht. Und es hat gewirkt. Halleluja. Und so ist das auch mit der Taufe. Das kann einem echt helfen, wenn er überwältigt werden würde von seinen vielen Sünden und was er alles verkehrt gemacht hat, dass er sagen kann, Christus ist für mich gestorben. Und als ich mich taufen ließ, habe ich das angenommen und die Sünden meines vergangenen Lebens sind abgewaschen. Und wenn er jetzt noch weiter sündigt, und welcher Mensch sündigt nicht, dann hat er am wenigsten gelernt, wie das funktioniert. Und er kann wieder zu Christus kommen und seine Sünden bekennen. Aber ich finde das halt schön, dass es solche Stellen gibt. Damit kann man auch Leuten Trost geben und sagen, okay, hast du das Evangelium angenommen? Ja. Hast du den Schritt getan, das deutlich zu zeigen vor aller Welt? Ja, ich habe mich taufen lassen. Okay, wo sind jetzt deine Sünden? Die sind weg. Der Herr hat dich durch das Blut Jesu Christi abgewaschen. Du bist erlöst. Es ist eine Taufe der Reinigung, das ist damit verbunden. Auch dieselbe Bibelstelle. Dasselbe ist eine Taufe des Gehorsams. Also hier ist es die Bitte an ein reines Gewissen. Das Wort, die Bitte an reines Gewissen, Luther-Übersetzung, das kann man auch anders übersetzen. Im Englischen habe ich einen Kommentar dazu gelesen von einem Jesuiten, Zerwick Grosvenor. Und der Zerwick war ein Jesuit, der ein hervorragendes Buch auf Lateinisch geschrieben hat, um die griechischen Worte des Neuen Testamentes zu erklären. Das war halt Jesuit. Ne? In der katholischen Kirche lernt man ja Latein, wenn man da jahrelang studiert. Also die alten Theologen haben das noch gemacht, auch in anderen Ländern. Und dann hat das Mary Grosvenor auf Englisch übersetzt und mein Dozent, der ein hervorragender Griechisch-Dozent war, hat das immer benutzt. Natürlich habe ich mir das gekauft, wenn er es immer dabei hatte. Und ich hat später sein eigenes geschrieben, Siebenthal heißt er, von Siebenthal. Das ist ein Standardwerk jetzt im Deutschen für dasselbe. Aber dabei in dem Zerwick Grosvenor-Ding steht drin auf Englisch Pledge. Also Luther übersetzt hier eine Bitte an Gott um reines Gewissen. Das andere Pledge wäre eher die, dass der Täufling, wenn er sich taufen lässt, vor Gott das Versprechen abgibt. Also der Täufling gibt das Versprechen ab. Ich will jetzt in Zukunft so leben, dass ich ein reines Gewissen bewahre. Das passt auch. dass der Täufling praktisch Gott bittet und es vor Gott sagt, eigentlich möchte ich jetzt ein reines Leben führen, Herr, hilf du mir dazu. Das passt auch. Also beides geht. Und das von Zervic Grosvenor ist vielleicht sogar das Naheliegendere. Es ist eine Taufe des Gehorsams. Eben, wir haben das gerade gelesen, was zögerst du? Und manche Leute zögern und zögern und zögern, können sie ja machen. Ich persönlich habe das so erlebt, ich bin zu der landeskirchlichen Gemeinschaft gegangen und zu Baptisten in Rothenburg als Teenager. Und dann habe ich natürlich irgendwann in der Bibel gelesen von der Taufe und habe mich taufen lassen. Und Pastor Schuster, den ich auch sehr schätzte und mochte, der fand das natürlich nicht so gut, ne? Aber er hat es verkraftet, ich habe es verkraftet. Und es war schon auch ein Einschnitt in meinem Leben. Ja? Es ist nicht so, dass die Taufe nichts bewirkt im Leben, in der Lebensgeschichte von einem Menschen. Weil damit signalisiert man was. Ich war schon gläubig, aber als ich mich habe taufen lassen in dieser Gemeinde, die damals noch in Hemhöfen war, dann haben die anderen mich wahrgenommen, nicht als einen, der zu missionieren ist, sondern als einen, den man fragen kann, wir brauchen Leute für die Jungschar. Bist du bereit, mir Jungschar zu machen? Ne? Das ist halt so. Das ist halt der Unterschied. Das Leben für sich allein, also im Herzen fromm und gläubig, oder wenn man sich taufen lässt und einer Kirche anschließt, dass man dann gefragt werden kann zur Mitarbeit. Irgendwann habe ich hier auch gepredigt, das erste Mal. Und deswegen, es ist auch gut, das praktisch zu machen irgendwann, diese als Schritt des Gehorsams, was zögerst du? Eine Taufe, um ein Jünger Jesu Christi zu werden, also vorher war es halt ein Jünger des Johannes oder bei der Wassertaufe, die Jesus durch seine Jünger durchführte, wurde ein Jünger Jesu, aber Jesus ist dann ja auch in den Himmel gegangen. Und deswegen ist die Taufe auf den Namen des Vaters, des Heiligen Geistes, des Sohnes und des Heiligen Geistes jetzt, das hat noch eine andere Dimension, weil Christus zwar dem Leibe nach hinsichtlich seiner Menschheit im Himmel ist, aber durch den Geist sagen kann im selben Missionsbefehl, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er ist ganz real mein Lehrer. Ich bin sein Schüler, er ist mein Lehrer. Und ich höre seine Stimme und er belehrt mich, auch durch andere Geschwister natürlich. Es ist nur eine Wassertaufe im Vergleich zu Geistestaufen, das habe ich schon ausgeführt. Von daher, sie ist geboten, wir führen sie durch, aber wenn man sozusagen zu wählen hätte, haben wir ja nicht, aber wenn man zu wählen hätte, welches die größere, ist die Aussage klar. Die Taufe, die Jesus selber durchführt im Heiligen Geist, ist die größere. Es ist eine Taufe des Glaubens. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden oder gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und auch Apostelgeschichte 2, die Namen, die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Also man merkt bei den Stellen, insoweit die anderen, die getauft werden, irgendwie reagieren oder so, sind es oft Menschen, die reagieren können, die also das annehmen. Eine Taufe auf Christus, den Herrn. Es ist eine trinitarische Taufe. Es ist eine Taufe der Einheit. Das ist interessant natürlich. Das ist ähnlich wie mit der Taufe mit dem Heiligen Geist, die dann kirchengeschichtlich zu Spaltung geführt hat. Ähnliches mit der Taufe auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes, dass es da auch Ärger gegeben hat. Aber eben, eigentlich von Gott her beabsichtigt, ist es eine Taufe, die auch die Einheit der Gemeinde ausdrücken soll. Es ist eine Taufe als Teil des Missionsbefehls. Das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen. Das, was ich erwähnt habe, jetzt in Deutschland und in Niedersachsen, das früher stärker protestantisch geprägt war. Auch Rothenburg, wisst ihr, war eine der am stärksten protestantischen Städte Niedersachsens, von den Prozenten her. Aber wenn man jetzt ins Ausland geht, dann merkt man, dass die Taufe im Missionsgebiet eine große Wichtigkeit hat. Also noch größer als hier. Hier kann man sich ja fragen, ich bin ja schon getauft und als Kind vielleicht, und das finde ich gut und so weiter. Oder eben, man denkt, oh, war das echt und da habe ich noch nicht geglaubt. Das ist das, aber selbst wenn man sich hier taufen lässt, das verändert nicht das Leben. Aber in manchen buddhistischen Ländern kann es sein, dass deine Eltern dich enterben. In islamischen Ländern, wenn du als Moslem sichtbar getauft wirst, also du verlässt sichtbar den Islam, sichtbar, und die Leute erkennen das, dann kann es richtig, richtig Ärger geben. Bis hin zur Todesstrafe im Land. Also es gibt Länder, da gilt dann die Scharia und da ist potenziell ist der Mensch in Lebensgefahr. Das heißt noch lange nicht, dass er wirklich umgebracht wird. Aber was passieren kann ist, und ich habe das miterlebt, dass Leute immer umziehen müssen. Dass sie mit Frauenkindern irgendwo wohnen und dann gucken die Leute im Umfeld, in Pakistan kann man das zum Teil erkennen, ob jemand aus dem Hintergrund der Kastenlosen kam oder nicht, von der, wie dunkel man ist. Und wenn man heller aussieht und eigentlich kein Christ ist, dann sieht man aus wie einer, der eigentlich jetzt Moslem sein müsste in der und der Gegend. Und dann kann es sein, dass die Leute, die zur Moschee gehören, dann sich erkundigen und so, was ist mit dem, oder auch mal anklopfen. Und wenn der nicht zur Moschee kommt und nie betet, dann kriegen die Spitz, dass er in Gottesdienst irgendwo geht, dann kann der Punkt kommen, dass er um seines Lebens willen umziehen muss. Und so sind manche Geschwister ganz schön häufig dann umgezogen, wenn praktisch das brodelt dann auf und dann irgendwann ist es soweit und dann, ja, also da ist die Taufe im islamischen Kontext, im buddhistischen Kontext auch ein Signal an die Welt. Es ist eine Taufe als Teil des Missionsbefehls und für die Nichtchristen ist praktisch oft die Taufe erst das sichtbare Signal, dass einer wirklich die Religion gewechselt hat. Also auch mit entsprechenden potenziellen Folgen, enterbt werden, aus der Familie ausgeschlossen werden, seines Lebens nicht mehr sicher zu sein. Eine Taufe mit Bezug zum Heil, diese Bibelstelle, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, oder Apostelgeschichte 16, die Sache mit dem Kämmerer. Also war das Erdbeben im Gefängnis und der Gefängnis, also nicht der Kämmerer, der Kerkermeister, das Gefängnis, der Chef vom Gefängnis will sich das Leben nehmen und dann wird er daran gehindert, weil die Gefangenen nicht geflohen sind, wie er dachte. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig, also gerettet werden. Und sie sagten ihnen das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seien, sogleich taufen. Und führte sie in sein Haus und breitete ihnen den Tisch, und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Hier wird ein ganzes Haus gläubig und manche sagen dann, wenn das geschieht in der Bibel, dass wahrscheinlich auch Kleinkinder und Kleinkinder dabei waren, vielleicht auch Säuglinge und das sind alle getauft worden, das sei ein Beispiel für die Kindertaufe. Dem folge ich nicht so ganz. Weil wenn man alles anguckt im Neuen Testament, also inklusive, wie es anfängt mit Johannes dem Täufer und so weiter, glaube ich, dass klar ist bei den vorchristlichen, also bei den Vorbildern von Johannes Taufe und wie Jesus seine Jünger benutzt hat zum Taufen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall war. Und bei den Haustaufen in der Apostelgeschichte wird mitunter auch gesagt, dass er das Wort sagte. Er sagte allen das Wort. Und die sagen manchmal, damals ist kulturmäßig, wenn der Chef das macht, macht die ganze Familie das mit. Auch da erhebe ich Einspruch. Der Herr Jesus sagt an verschiedenen Stellen, dass er, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn von jetzt an wird in einem Haus, werden 3 gegen 2 sein. Und dann zählt er auf, wer gegen wen. Das ist nicht so, dass wenn das Haupt der Familie sich bekehrt, alle mitmachen. Ja, es ist nicht so. Das ist, in vielen Kulturen ist das so, aber das muss nicht so sein. Das war nicht im ersten Jahrhundert so. Und was ich sehe bei diesen, wenn ganze Häuser zum Glauben kamen, dann setze ich voraus, dass die tatsächlich das auch angenommen haben. Für mich sind das keine Belege für Kindertaufen. Weil hier ausdrücklich gesagt wird, er hat es angenommen, aber sein ganzes Haus hat es gehört. Er freute sich, aber das ganze Haus freute sich auch mit. Also es war ein Riesenereignis. Ich meine, wenn du so ein Erdbeben erlebst und der Vater des Hauses und der Hausherr, der Kerkermeister und so weiter, du kriegst das mit. Also das ist schon. Und das Thema der Rettung war da. Da war ja der Wahrsagegeist, der hat das alles ausgelöst. Die Frau mit dem Wahrsagegeist, mit dem Pythongeist, die hat gesagt, das sind Knechte des lebendigen Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und Paulus wollte das nicht. Er wollte nicht, dass ein Dämon ihm irgendein Zeugnis abgeht, egal was es ist, weil heute so, morgen anders. Deswegen hat er sich irgendwann umgedreht und hat dann geboten, dass der Geist ausfahren sollte. Und dann fuhr er aus und die Leute konnten mit der Frau kein Geld mehr verdienen. Die war quasi als Magd wertlos, als Sklavin wertlos. Und dann haben sie einen Gerichtsprozess gemacht. Also in der Apostelgeschichte ist es in der Regel so, dass die Verfolgung von Juden ausgeht. Und an den wenigen Stellen, wo die Heiden das machen, geht es um Geld. Weil bei den Heiden konntest du alles glauben, bei den Römern konntest du alles glauben. An den wenigen Stellen, das ist in Kapitel 19 in Ephesus, da haben sich so viele bekehrt, dass der Absatz an Götzen und Götzentempeln und Figuren von der angeblich großen Göttin Diana, das brach so ein, dass die den Bankrott vor Augen hatten und dann machen sie einen riesen Aufstand. Und hier bei den Leuten auch. Aber deswegen war das Thema der Rettung war sozusagen schon bekannt. Der Kerkermeister wird gewusst haben, was passiert war. Das setzt sich voraus. Das heißt, als dann das Erdbeben kam und er wusste, das sind Leute, die ihm potenziell den Weg des Heils sagen können. Und als Gott sich quasi, ich meine, für einen Heiden, ich muss dir überlegen, die sind in Ketten. Er ist Kerkermeister und weiß, wie ein Gefängnis funktioniert. Und dann kommt ein Erdbeben, alle Türen sind auf. Und er merkt, irgendwo merkt, die Ketten sind praktisch zerstört. Und natürlich, wenn Gefangene da sind im Hochsicherheitstrakt meines Gefängnisses, die Türen sind auf, sind die weg. Der nimmt das Schwert, will sich umbringen. Halt! Seid ihr noch alle da? Ja. Da ist die natürlichste Frage der Welt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und deswegen ist für mich interessant, das ist seine Frage. Die Antwort ist Glaube an Christus und die Antwort ist Taufe in derselben Nacht. Also deswegen hier unten oft eine sofortige Taufe. Wir müssen nicht zögern mit Taufen, aber wir müssen es auch nicht zu schnell machen. Also ich persönlich würde schon wenigstens ein bisschen belehren wollen, dass einer weiß, was er tut, wenn er sich taufen lässt. Deswegen Taufunterricht halte ich auch für gut. Eine Taufe mit Bezug zur Gemeinde, eben die aber sein Wort annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan zu der Gemeinde. Es waren dann 3000 am Pfingsttag. Ja, wir haben jetzt soweit alles durch. Bis auf diese Stelle mit den Taufen für die Toten, fragt mich nicht, was das bedeutet, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe sie wegen der Vollständigkeit. Ich habe mich wirklich bemüht, alle Bibelstellen zur Taufe zu geben. Nur kurz dazu. Paulus muss es nicht empfehlen, dass man sich für die Toten taufen lässt. Aber das Kernargument, das er führen will, ist, es gibt eine Auferstehung. Und es gab irgendjemand in Korinth, irgendwelche Leute dort in Korinth, Achaia machten das. Und dann sagt er quasi, wenn ihr denkt, es gibt keine Auferstehung, dann ist euer Brauch, den ihr da habt, der ist ja sozusagen überflüssig. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann muss man sowas nicht machen. Ich glaube nicht, dass er es gelehrt hat. Ich glaube nicht, dass es empfohlen hat. Es ist eine eigenartige Stelle. Und das ist eine der Stellen, die ich in meinem mentalen Büchlein habe, für wenn ich in den Himmel komme, kann ich nachfragen. Aber wahrscheinlich, sobald ich da bin, ist das auch erledigt. Jetzt ist Zeit für potenzielle Fragen.